Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Am 23. Mai 1618, also fast genau vor 400 Jahren, begann der Dreißigjährige Krieg, ausgelöst damals durch den berühmten Prager Fenstersturz und endend mit dem genauso berühmten Westfälischen Frieden. Der Berliner Politikwissenschaftler Herfried Münkler hat jetzt eine monumentale Chronik dieses Dreißigjährigen Krieges verfasst. Am letzten Dienstag war Münkler bei uns.
Ich habe, als ich 2002 das Buch über die neuen Kriege veröffentlicht habe, schon darin ein kleines Kapitel über den Dreißigjährigen Krieg gehabt, wo es aber eher um Ähnlichkeiten ging zu heutigen Entwicklungen wie Söldnern, Warlords, Grausamkeit gegen Zivilbevölkerung. Und seitdem hat mich dieses Thema immer wieder beschäftigt. Die eigentliche Schreibezeit an diesem Buch, das Sie erwähnt haben, ist ungefähr ein Jahr gewesen.
Wenn man sich dann wie Sie nach einer gewissen Zeit oder auch nach gewissen Pausen wieder mit einem solchen Thema beschäftigt, entdeckt man noch Neues oder stößt man immer wieder auf den Umstand, dass diese Geschichte des Dreißigjährigen Krieges so gut wie auserzählt ist?
Ja, wenn Letzteres der Fall wäre, dann hätte ich vermutlich dieses Buch nicht geschrieben. Nicht? Man muss schon was Neues entdecken, aber da ich ja von Hause aus nicht Historiker, sondern Politikwissenschaftler bin, ergibt sich dieses Neues jetzt nicht aus einer Quelle, die erstmals gefunden worden ist oder aus ein paar Knochen eines Schlachtfeldes, bei denen man sagen kann, okay, die hatten alle Syphilis oder waren unterernährt, sondern es ergibt sich eher aus einer Beurteilung der politischen, der militärischen, der kulturellen und der ökonomischen Konstellation.
Was war da politikwissenschaftlich gesehen für Sie die wichtigste und eindringlichste Erkenntnis?
Na, wir haben vor dem Westfälischen Frieden und der in ihm begründeten völlig anderen politischen Ordnung eine Gemengelage von Konfliktstrukturen, die mit dazu beigetragen hat, dass dieser Krieg erstens so lange gedauert hat und zweitens, dass er auch mit solcher intensiven Grausamkeit geführt worden ist. Und diese Gemengelage war für mich darum interessant, weil ich glaube, dass wir sie in einer Reihe von heutigen Konflikten wieder beobachten können.
Also sicher nicht 1:1, aber eine Gemengelage, wie man sie beispielsweise auch in diesem extrem unübersichtlichen Nahen und Mittleren Osten findet?
Etwa, nicht? Also man, genau wie Sie sagen, darf das nicht glauben, man könnte das 1:1 übertragen und dann fragen, okay, wenn das damals die Franzosen waren, wer ist das heute nicht, sondern eher unter dem Gesichtspunkt äußere Interventen, innere Konfliktparteien und dann halt aus meiner Sicht die vier Dimensionen dieses Krieges. Erstens, 30-jähriger Krieg jetzt, ein Krieg um die Machtlagerung im Innern. Zweitens, ein Krieg um die Dominanz einer bestimmten Konfession. Drittens ein Krieg um die Verschiebung von Grenzen. Und viertens die Beantwortung der Frage, wie die politische Ordnung in Europa aussehen soll.
Und die Kombination dieser vier Faktoren erklärt auch diese immens lange Dauer von 30 Jahren Krieg?
Ist jedenfalls einer der Faktoren. Denn wenn man eine Dimension dieses Krieges oder eine Motivationsstruktur vielleicht in einem Kompromiss in den Griff bekommen hat, waren alle anderen drei noch da und standen sozusagen quer dazu, ja.
Professor Herfried Münkler ist einer der bekanntesten und renommiertesten deutschen Politikwissenschaftler. In diesem Jahr wird er emeritiert. Münkler hat sich sehr intensiv mit den Weltkriegskatastrophen des 20. Jahrhunderts beschäftigt. Aktuell beschäftigt ihn der globale Trend nach rechts und die Renaissance des Autoritären.
Wenn die Verhältnisse unüberschaubarer werden, wenn Zukunft ungewiss wird, dann gibt es eine ausgeprägte Sehnsucht nach jemandem, der den Leuten sagt, wo es lang geht. Jetzt verändern sich Lebensverhältnisse oder haben sie schon verändert. Es ist nicht mehr so, dass der Papa da abends Zeit hat, unendlich lange auf irgendwelchen Parteiversammlungen herumzuhängen, sodass also die Rate der Parteimitgliedschaft dramatisch zurückgegangen ist. Auch die Zeit, in der Leute sich engagieren, dazu kommt, dass viel mehr umgezogen wird. Und von daher schlägt natürlich dann auch die Stunde der Gestalten, die Politik als Beruf betreiben und nicht mehr so nebenher.
Ja, dazu kommt ja noch ausgehend oder abgeleitet von dem, was Sie gerade erzählt haben, dass es einen dramatischen Ansehensverlust auch gegeben hat der etablierten Politik, der Politiker generell, der sogenannten Eliten, im Übrigen auch der Journalisten.
Hat damit zu tun, bleiben wir mal bei den Politikern, über Journalisten will ich mich heute bei Ihnen nicht äußern, hat damit zu tun, dass die Politiker natürlich den Mund auch sehr voll genommen haben und erzählt haben, was sie alles können und was sie wollen und was sie machen werden. Eigentlich wohlwissend, wenn sie nicht ganz dumm waren und keine Ahnung hatten, dass die Eingriffsmöglichkeiten, die Steuerungskompetenz der Politik keineswegs so groß ist, nicht? Und sozusagen diese Diskrepanz, Mund voll genommen und dann relativ wenig an tatsächlichen Steuereffekten hinbekommen, das führt natürlich dann in Teilen der Bevölkerung dazu, entweder, dass sie Politiker verachten oder dass sie von Politik abkehren und irgendwie sagen, es ist ja sowieso egal, wer da regiert, die machen das ja sowieso nicht richtig.
Aber man hat ja dann bestimmte Alternativen vor die Nase gesetzt bekommen und die dann auch gewählt. Wenn wir zwei so unterschiedliche Figuren nehmen, die allerdings die beiden wichtigsten Länder dieser Welt repräsentieren, Trump und Putin, was macht die Attraktivität dieser Figuren aus, weshalb sie offenkundig beliebter sind und eher gewählt werden als der etablierte Politikertyp?
Ich glaube, beide bewirtschaften kollektiven Narzissmus. Also sozusagen das Gefühl, ich bin zwar ein kleines Licht, aber ich gehöre einer bedeutenden Fackel an. Putin, der nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der tumultarischen Ära Jelzin so etwas wie eine nationalistische Linie in die russische Politik hineingebracht hat und bei den Russen das Gefühl vermittelt hat, ja, wir sind jetzt wieder wer. Trump in anderer Weise, der sich aus der Fülle der Verpflichtungen der USA im Sinne von Investitionen in kollektive Güter, also welche, die man nicht nur konsumiert als derjenige, der investiert hat, sondern die im Prinzip allen, auch den Trittbrettfahrern zur Verfügung stehen, sich zurückzieht und sagt America first, also sozusagen, wenn wir in der Weltpolitik irgendwas machen, dann muss das letzten Endes auch im Interesse der USA sein.
Sie hören SWR1 Leute der Woche jetzt mit Nicole Köster und mit Professor Michaela Axt-Gardermann. Frau Axt-Gardermann ist Hautärztin und Sportmedizinerin und Professorin für Gesundheitsförderung an der Hochschule Coburg. Sie erforscht unter anderem den Zusammenhang zwischen dem Zustand des Darms und unserer Gesundheit. Eine Geschichte in Ihrem Fall mit biografischem Hintergrund.
Und zwar bin ich vor 5 Jahren an Leukämie erkrankt und auch später stammzelltransplantiert worden und musste eben in dieser Zeit 9 oder 10 Monate lang Antibiotika nehmen, durchgehend, teilweise auch 2 oder 3 parallel. Die Ärzte versuchen da auf Nummer sicher zu gehen, dass man keinen Infekt bekommt. Natürlich vernichtet das auch die gesunde Darmflora. Ich weiß, dass viele Patienten danach wirklich Probleme haben mit Gewicht, mit anderen Erkrankungen, mit Folgeerkrankungen. Ich hatte dann auch Zeit, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Aber solange man dann immunsuppressive Medikamente bekommt, darf man noch nicht mal einen probiotischen Joghurt zu sich nehmen. Also einen Joghurt mit natürlichen Joghurtkulturen.
Weil der zu viel reizen würde oder warum?
Nein, weil die Kulturen, wenn das, also die, es sind ja Bakterien, diese probiotischen Keime im Joghurt zum Beispiel oder in der Buttermilch. Und das sind lebende Bakterien. Und wenn die Abwehr völlig am Boden liegt, dann sind diese eigentlich gesunden Keime in dem Moment nicht gut, nicht geeignet.
Die Abwehr funktioniert nicht mehr.
Die Abwehr funktioniert nicht.
Wie standen da Ihre Heilungschancen von Beginn an? War das von Beginn an gleich gut?
Meine Ärzte waren eher skeptisch. Also es war unklar, ob ich überhaupt in der Lage bin, die erste Chemotherapie zu überstehen. Dann hatte ich noch bestimmte Marker, die eher für ein hohes Risiko sprechen. Von daher bin ich froh, dass mir es heute wirklich gut geht. Es sah damals nicht so danach aus.
Es klingt so ein bisschen an, als hätten Sie sich vielleicht auch selbst therapiert mit einer gesunden Darmflora.
Vielleicht ist das tatsächlich der Grund, also eine Möglichkeit gewesen, ja, das mag sein. Man weiß zum Beispiel, dass diese Abstoßungsreaktionen, die nach Stammzelltransplantationen häufig gefährlich werden, dass die auch mit einer Störung der Darmflora einhergehen können. Und man probiert da heute Methoden aus wie Stuhltransplantationen. Aber vielleicht hatte ich tatsächlich Glück und habe die richtigen Präbiotika eingenommen und habe deshalb meine Darmflora einigermaßen fit gehalten in dieser Zeit.
bei Stuhltransplantation, das kann man sich nicht wirklich vorstellen. Ist es das, was wir gerade da in Bildern im Kopf haben?
Ja, genau. Das ist es, ja. Aber man ersetzt also die eigene, vielleicht nicht gesunde Darmflora durch eine fremde, gesunde Darmflora von einem Stuhlspender. Und man muss das nicht trinken oder so. Das wird eben per Magen-Darmsonde oder bei einer Darmuntersuchung wird der fremde Stuhl übertragen. Und damit eben auch das Mikrobiom, also die Gesamtheit der Bakterien, die sich dann im Darm ansiedeln können und häufig zur Gesundung beitragen.
Aber das ist natürlich der Extremfall. Sie nennen in Ihrem Buch beispielsweise auch Antibiotika, die weniger schädlich sind für eine Darmflora als andere. Inwiefern kann ich mich da kundig machen als Patient, damit mir der Arzt vielleicht auch gleich das richtige Antibiotikum verschreibt?
Ja, das kommt natürlich immer darauf an, welche Erkrankung ich habe. Ja, ein sehr breit Spektrum Antibiotikum, das ist gegen sehr viele unterschiedliche Keime wirksam und verursacht deshalb auch größere Schäden im Darm. Und bei manchen Erkrankungen, zum Beispiel beim Scharlach, helfen auch Schmalspektrum Antibiotika, aber eben nicht in jedem Fall. Das heißt, wenn ich eine schwerwiegende Erkrankung habe, bei der der Arzt mir empfiehlt, Antibiotika zu nehmen, dann sollte ich das auf jeden Fall auch machen. Nicht aus falschem Verständnis dann sagen, ich lasse das mal weg, das kann fatal werden. Aber anschließend dann mit einem guten Präparat, am besten einem Präparat, was Prä- und Probiotika enthält, die Darmflora wieder aufbauen.
Warum ist der Darm so wichtig für unsere Gesundheit und für unsere Attraktivität? Wie heilen Darmbakterien Hautkrankheiten und wie können Darmbakterien die Alterung verzögern? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Michaela Axt-Gardermann. Sie ist Professorin für Gesundheitsförderung an der Hochschule in Coburg und sie beantwortete in dieser Woche die Frage von Leute-Moderatorin Nicole Köster.
Fast Food ist natürlich auch nicht das ideale Futter für unsere Darmbakterien. Und diesen Zusammenhang zwischen einer Störung der Darmflora und Allergien und Neurodermitis, das ist ein relativ gut untersuchtes Thema. Man kann schon bei kleinen Kindern feststellen, dass eine gestörte Darmflora Monate oder Jahre später das Risiko für Allergien erhöht.
Also wer viel Cheeseburger futtert, hat ein erhöhtes Risiko.
Hat möglicherweise ein erhöhtes Risiko, aber dazu möchte ich sagen, wichtig ist natürlich, dass uns unser Essen auch schmeckt. Ja? Der eine Cheeseburger im Monat oder die Portion Pommes, die schadet der Darmflora überhaupt nicht. Wichtig ist, dass der rote Faden stimmt, dass ich jeden Tag ausreichend Ballaststoffe zu mir nehme. Und da dürfen auch das ein oder andere Genussmittel durchaus mit eingebaut werden. Ein Glas Rotwein zum Beispiel fördert sogar bestimmte Darmbakterien, die für unser Gehirn gut sind und die auch bei Allergien hilfreich sein können. In Maßen natürlich.
Ja. Ich wollte gerade sagen, der Schlüssel ist wahrscheinlich, wie es überall heißt.
Genau.
In Maßen.
Dunkle Schokolade ist nicht schlecht. Tee ist wunderbar. Es gibt Kaffee ist hervorragend für die Darmflora in Maßen. Ja, 2 bis 3 Tassen dürfen es auf jeden Fall sein.
Ja. Was ganz besonders gut sein soll, habe ich mal gehört, das Essen maximal kauen, bis zu 40 Mal kauen. Da hat man schon einen richtigen Brei im Mund. Das will doch eigentlich keiner. Soll aber gut sein.
Ja, vor allem für Menschen, die Darmbeschwerden haben oder einen empfindlichen Magen, weil man nimmt dann eben über diese vorverdaute Nahrung im Mund dem Darm eine Menge Arbeit ab. Wer aber einen ganz unempfindlichen Verdauungstrakt hat, der muss nicht bis zum
letzten
zerkauen. Genau, ja.
Es kommen auch viele Fragen der SWR1-Hörer rein. Vielleicht können Sie dahingehend auch weiterhelfen. Ja. Bei Rainer aus Lörrach zum Beispiel. Der hat seit Jahren Probleme mit dem Dickdarm, schreibt da immer wieder im Spätsommer offensichtlich dann eine Entzündung. Bis zur Darmspiegelung war die dann allerdings verklungen und er wurde beim Arzt mit den Worten verabschiedet, früher hätte man sie in die Irrenanstalt geschickt. Erleben Sie so etwas auch, wie mit dem Thema umgegangen wird?
Ja, natürlich. Das wird häufig so in die Esoterik-Ecke oder Heilpraktiker-Ecke geschoben, wobei ich nichts gegen Heilpraktiker sagen möchte. Das waren so diejenigen, die sich schon vor 20, 30 Jahren mit dem Thema Darmflora beschäftigt haben. Aber es gibt doch auch viele aufgeschlossene Ärzte. Und das ist natürlich eine Aussage, da muss man wohl nichts mehr zu sagen. Ich denke, er sollte eine Untersuchung der Darmflora machen lassen. Eine Störung der Darmflora, eine sogenannte Dysbiose, kann man mit einer Darmspiegelung nicht feststellen, da muss man Stuhl untersuchen. Vielleicht ist dann im Endeffekt auch die Diagnose Reizdarmsyndrom. Dafür ist es typisch, dass die Ärzte eigentlich nichts finden, aber der Patient trotzdem Beschwerden hat.
Und gerade dann werden die Leute ja in diese esoterische Ecke oft gestellt.
Ja, ja, genau. Und beim Reizdarmsyndrom weiß man heute, dass der Darm falsche Signale zum Gehirn sendet. Der Darm ist über einen Nerv, den Nervus vagus, direkt mit dem Gehirn verbunden. Und wenn ich Stress im Darm habe, verstärkt das Gehirn noch diese Schmerzen noch weiter. Das heißt, die Befunde im Darm sind minimal. Aber der Patient hat doch starke Beschwerden.
Was kann man tun?
die Darmflora unterstützen. Also zunächst mal vielleicht eine Untersuchung machen lassen. Und wenn es Störungen gibt, bestimmte Milchsäurebakterienstämme fehlen oder die Darmbarriere geschwächt ist, dann eben entsprechend da aktiv werden.
Leute der Woche, jetzt mit einem Journalistenkollegen, der sich so intensiv mit Doping im Spitzensport beschäftigt hat, dass Russland ihn zur unerwünschten Person erklärt hat. Haju Seppelt ist inzwischen sowas wie der Lieblingsfeind der russischen Sportfunktionäre. Ob er nach Russland zur Fußball-WM fahren wird, steht noch nicht fest. In jedem Fall kann Seppelt mit der Äußerung des DFB-Arztes Müller-Wohlfahrt, Doping im Fußball bringe nichts, wenig anfangen.
Das ist ja nun offenkundig, es gibt genug Hinweise und Belege, dass im Fußball natürlich auch gedopt worden ist. Es gibt ja auch eine Reihe von positiven Fällen im Fußball, also verstehe ich das alles nicht. Jetzt könnte er sagen, naja, das machen die, das bringt aber nichts. Würde ich dem entgegenhalten, die großen Dopingskandale in den 90er Jahren, Olympique Marseille, Juventus Turin, wo EPO ja geradezu systemisch eingesetzt worden ist, um die Ausdauer zu verbessern.
Und es gibt auch ein paar Namen, die der eine oder andere noch erinnert. Maradona beispielsweise, Pep Guardiola, als er noch Spieler war beim FC Barcelona.
Nandrolon.
Nandrolon.
Ja.
Wird Nandrolon heute noch eingesetzt? Was denken Sie? Oder gibt es da Besseres?
Ich höre jetzt in letzter Zeit nicht so viel mehr von dieser Substanz, jedenfalls nicht bei offiziellen Dopingkontrollen. Sie ist ja auch relativ einfach nachweisbar. Ob das möglicherweise trotzdem passiert, entzieht sich momentan meiner Kenntnis. Vorstellen kann ich mir vieles. Aber richtig ist natürlich, dass generell gilt, dass im Bereich Doping üblicherweise bis interessanterweise die klassischen Anabolika natürlich immer bevorzugt die Substanzen zum Einsatz kommen, die man nicht so einfach oder sogar gar nicht aufspüren kann. Um eins vielleicht noch abschließend zu sagen, Rodchenkov, der Russe, der Kronzeuge, war es ja selber, der dazu beigetragen hat, dass die klassischen Anabolika plötzlich wieder nachweisbar waren, weil er neue, bessere, verfeinerte Methoden des Nachweises gefunden hatte. Sonst hätte das auch keiner gemerkt.
Wird auch in Deutschland, wird auch im Bundesliga-Fußball gedopt?
Zumindest wurde gedopt. In welchem Ausmaß, weiß ich nicht. Das ist tatsächlich auch ein graues, wenn nicht sogar sehr, sehr, sehr dunkles Feld der Recherche im Journalismus. Ich muss selber kritisch anmerken, dass unser Berufsstand, damit auch wir selber, jahrelang uns viel zu wenig um Doping im Fußball gekümmert haben. Nicht, weil wir das nicht wollten oder weil irgendjemand sagt, das dürft ihr nicht oder weil wir in der ARD die Rechte für Fußball in der Bundesliga für die Sportschau haben. Das ist alles Quatsch, das sind Verschwörungstheorien. Wir haben einfach so viel zu tun in so vielen Sportarten, dass der Fußball einfach aus dem Blickfeld manchmal gerät. Aber da gibt es dringend Nachholbedarf bei der Recherche über Fußball und Doping.
Wenn wir gerade dabei sind, Haju Seppelt, es gab auch immer Gerüchte bei der WM 1954, als Deutschland Weltmeister wurde, sei Pervitin eingesetzt worden. Ja. Ist das mehr als ein Gerücht?
Vorstellbar ist es. Gibt auch gute Gründe anzunehmen, dass es so ist. Und wie gesagt, ich bleibe dabei. Die Leute, die erzählen, dass Fußball und Doping nichts miteinander zu tun haben, die wissen nicht, wovon sie reden. Und wenn man allein den Unterschied sieht, wie Fußball beispielsweise in den 70er Jahren praktiziert wurde und wenn man sieht, wie heute das ist, das war ja damals Rasenschach verglichen mit heute, da gibt es schon große Unterschiede, die kann man erklären durch verbesserte Trainingsmethoden und so weiter, aber man kann sie auch erklären durch den Einsatz von Dopingmitteln.
Halten Sie es für möglich und denkbar, dass auch bei der deutschen Fußballnationalmannschaft 2018 gedopt wird?
Bei der WM selber kann ich es mir schon mal gar nicht vorstellen. Es wäre geradezu Harakiri, denn wer dopen würde bei einer WM oder kurz vor einer WM, wo die Kontrollen ja nun geradezu zu erwarten sind, es wäre ungefähr so, als wenn man vor einem Polizeirevier besoffen in ein Auto steigen würde und hoffen würde, dass kein Polizist einen erwischt.
Doping im Spitzensport, die Machenschaften und Betrügereien der Ärzte und Funktionäre, das filigrane und hochprofessionelle Dopingsystem. Das ist das graue Alltagsgeschäft des ARD-Sportjournalisten und Doping-Experten Haju Seppelt. Seppelt hat mit seiner Arbeit gleichwohl einiges erreicht. Dass die Russen von Olympia ausgeschlossen wurden, ist auch ihm zu verdanken. Auf der anderen Seite mag er an einen dopingfreien Sport nicht glauben.
Das ist ja Utopie. Wir werden ja auch nie, solange es Autos gibt, einen Straßenverkehr erleben, bei dem es keine Unfälle gibt oder bei dem die Leute nicht bei Rot über die Ampel fahren.
In einer Sportart hat es einen Totalcrash gegeben, beim Radsport. Ist der jetzt infolgedessen sauber geworden oder wird nur manipulativer oder besser getrickst?
wie gesagt, die Kategorie sauber oder nicht sauber würde ich nicht führen. Ich würde sagen, sauberer kann schon gut sein, glaube ich tatsächlich sogar in Teilen, weil der Radsport natürlich jetzt unter Beobachtung stand und immer noch steht und er vorsichtiger geworden ist. Er hat also, wenn man so möchte, seine Lektion in Teilen gelernt. Er weiß, dass das geschäftsschädigend in höchstem Maße sein kann und nicht etwa geschäftsfördernd, wie man ja im Fall Lance Armstrong sehen kann. Der hat viel gedopt, war erfolgreich, hat viel Geld verdient, also hat sich ja offensichtlich gelohnt damals. Vielleicht später nicht mehr so richtig. Aber zu behaupten, dass die Menschen deshalb jetzt besser sind und dass sie es nicht trotzdem noch versuchen, da gibt es ja beispielsweise beim Team Sky, das ja führend in der Welt ist, in den letzten Jahren massive Fragezeichen. Also insofern wäre ich sehr vorsichtig, jetzt zu sagen, man kann den Radsport jetzt freisprechen.
Würden Sie sagen, je mehr Geld in einer Sportart umgesetzt werden kann, desto größer ist die Gefahr, dass gedopt wird?
Geld, der finanzielle Profit ist ein Anreiz zu manipulieren. Ein Radfahrer hat mir mal erzählt, der steht an einer Weggabelung. Er ist jetzt 18, 19. Er weiß, wenn er jetzt nicht dopt und den linken Pfad befährt, dann wird er nie die Tour de France gewinnen. Fährt er rechts und dopt, dann wird er Werbeverträge bekommen, dann wird er die Tour de France gewinnen, dann wird er im Fernsehen sein, dann wird er noch mehr Sponsorverträge bekommen. Es lohnt sich also. Deswegen ist Geld auf jeden Fall ein Anreiz, aber wie beispielsweise der auffällige Befund bei Marathonläufen zeigt, die Häufung von dort gefundenen Dopingsubstanzen auch bei den Jedermännern. Es ist eben nicht nur eine Frage des Geldes, es ist eine Frage von Motivation, von Ehrgeiz, von Konkurrenzdenken. Da gibt es auch noch sicherlich andere Faktoren.
Haben Sie die Hoffnung auf bessere Kontrollen?
Naja, in den letzten Jahren sind ja die Kontrollen teilweise wirklich besser geworden. Insofern ist das Netz engmaschiger. Aber zu glauben, dass die Kontrollen perfekt sind, dass sie vor allem weltweit einheitlich sind und dass es überall Kontrolleure gibt, die auch wirklich effektiv kontrollieren wollen, da habe ich meine massiven Zweifel, weil ich bleibe dabei, solange der Sport die Hände über allem hat, das IOC beispielsweise, zwar so tut, als ob irgendwas unabhängig sei, aber am Ende bezahlt und damit sagt, wo es lang geht, glaube ich nicht eine Sekunde daran, dass dieser ewige Konflikt zwischen denjenigen, die Sport kontrollieren sollen, und denjenigen, die den Sport promoten, dass der aufzuheben ist. Das Dopingproblem wird uns weiter begleiten. Es wird noch viel schlimmer werden in der Zukunft in Teilen. Wenn wir an die Genmanipulation denken, wenn das noch kommt, dann wird es noch viel schlimmer werden.
Wie viele Dopingfälle wird es bei der Fußball-WM in Russland geben? Was denken Sie?
Ich glaube nicht sehr viele. Doping macht eben nicht nur etwa während des Wettkampfes Sinn. Doping macht eben ganz häufig in der Vorbereitung Sinn. Deswegen gibt es ja auch die sogenannten Trainingskontrollen außerhalb des Wettkampfes. Die sind meistens aus meiner Sicht die wichtigeren im Vergleich zu denen im Wettkampf.
Sie hören SWR 1 Baden-Württemberg mit Leute der Woche. Verena Bentele war in dieser Woche in Leut zu Gast bei Nicole Köster, eine in jeder Beziehung beeindruckende junge Frau, blind auf die Welt gekommen, mehrfache Paralympicsiegerin, später Behindertenbeauftragte der Bundesregierung und seit letzter Woche Präsidentin des Sozialverbandes VDK. Als Verena Bentele bei uns war, ging es auch um die Karrierechancen in schwierigem Umfeld.
Also erstmal sehe ich die ganz große Karrierechance, dass in der Pflege Menschen mit Menschen und für Menschen arbeiten. Und das ist natürlich schon eine ganz schöne Sache, weil man dann auch eine sehr direkte Rückmeldung bekommt. Also das erlebe ich ganz oft bei Menschen, die eben beispielsweise in Pflegeeinrichtungen arbeiten, die im Gesundheitssektor arbeiten oder eben auch in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen oder eben auch im Kindergarten. Also die als Kinderpflegerin oder Kindergärtnerin oder Erzieherin arbeiten, dass mir all diese Menschen sagen, wirklich die Rückmeldung, die ich direkt von den Menschen bekomme, mit denen ich arbeite. Das ist für mich so eine schöne Bestätigung auch meiner Arbeit und meines Einsatzes, dass das für viele wirklich auch eigentlich eine schöne Entlohnung ist, neben natürlich auch dem Gehalt, das da sein muss. Und ich denke, gerade im Bereich der Pflege haben wir natürlich auch in Deutschland auch noch Chancen für alle Schulabschlüsse, die Pflege attraktiv zu machen, sprich von der theoriereduzierten Ausbildung bis hin zu einem Studium im Bereich Pflege, gibt es mit Sicherheit auch hier noch Möglichkeiten, die Ausbildung so zu verändern, dass auch für jede und jeden da das Richtige dabei ist.
Aber die Zufriedenheit, die Sie da ansprechen, bedeutet ja nicht gleichzeitig eben auch Karrierechancen. Wie kann da eine Karriere aussehen, die dann eben auch mit mehr Geld verbunden ist?
Also eine Karriere kann sicherlich insoweit ermöglicht werden, als dass eben auch in den Einrichtungen ja wirklich die Menschen, die da sind, dann eben auch die Möglichkeit bekommen, ein Team zu leiten, Verantwortung zu übernehmen. Und gerade dieses Verantwortung geben und selbst verantwortlich zu sein, das denke ich, ist für eine Karriere ja was ganz Wichtiges. Das ist einerseits natürlich auch die Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen, aber andererseits hängt Karriere ja immer damit zusammen, dass Menschen eben auch Verantwortung übernehmen, eben für die Menschen natürlich, für die sie zuständig sind, aber eben auch für andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da würde ich mir vor allem insbesondere wünschen, natürlich jetzt auch wieder als weibliche Präsidentin des Sozialverband VdK, dass wir wirklich auch mehr Frauen haben, die Karrierechancen wahrnehmen, die Karrierechancen bekommen, indem sie beispielsweise aber eben auch ihre Kindererziehungszeiten mit der Karriere besser vereinbaren können.
Das klingt jetzt in der Theorie immer so toll. Jetzt gucken wir aber auf die aktuelle Situation. Da ist der Pflegemangel einfach so extrem. Und auch die Bundesagentur setzt inzwischen auf Pflegekräfte von den Philippinen, um den Mitarbeitermangel auszugleichen. Da kommen ja noch ganz andere Herausforderungen auf uns zu, nämlich welche? Nicht nur die sprachlichen Barrieren.
Also es kommen sicherlich sprachliche Barrieren auf uns zu, aber auch kulturelle Unterschiedlichkeiten und Barrieren, wo wir wirklich auch viel investieren sollten in Integration und in Verständigung. Also wenn wir wirklich auch voneinander lernen und aus der Kultur des anderen profitieren wollen, heißt es schon auch, dass man sich darum bemühen muss und dass es kein Selbstläufer ist, dass man irgendwie schon miteinander klarkommt, weil in jeder Kultur eben auch der Umgang mit Menschen unterschiedlich ist, beziehungsweise eben auch vielleicht das Thema physische Berührung unterschiedlich gesehen wird. Also von daher bin ich schon der Meinung, dass Integration eben auch was ist, wo man sehr viel investieren sollte und was sich wirklich auch richtig lohnt, sich dafür zu bemühen, ja wirklich Toleranz, Offenheit zu haben und Menschen hier einen guten Start zu ermöglichen.
SWR 1, Leute der Woche mit Nicole Köster und mit Verena Bentele, deren Lebensmotto als blind auf die Welt gekommene Frau immer gelautet hat, man sollte alles ausprobieren. Ergebnis, Verena Bentele wurde als 12-fache Biathlon-Gewinnerin bei den Paralympics zum Superstar des Behindertensports. 2009 allerdings bei den deutschen Meisterschaften im Allgäu passierte ein folgenreicher Unfall.
Damals hat ein Begleitläufer mich begleitet auf der Einlaufrunde vor dem Wettkampf und hat in der Abfahrt gesagt, links ist deine Spur und geh nach links. Und ich bin immer weiter nach links und dann kam halt irgendwann nicht die Spur, sondern der Abgrund und ich bin 3 Meter nach unten gefallen und habe mir eben ja dann wirklich auch ziemlich schwere Verletzungen zugezogen mit einem kaputten Kreuzband, innere Verletzungen, an beiden Händen Finger gequetscht. Und das war für mich schon eine sehr erschreckende Situation, weil ich eigentlich bis dahin Angst gar nicht kannte und immer dachte, naja, also Langlauf ist jetzt nicht so irre gefährlich und auch generell in meinem Leben kann mich eigentlich nichts bremsen. Und danach musste ich wirklich dann auch mit meinen Ängsten erstmal kämpfen.
Wie haben Sie dann wieder ein Vertrauen für sich auch selber aufbauen und finden können?
Deswegen ist Vertrauen auch mein Thema in meinen Vorträgen, Seminaren und im Coaching, weil ich der Meinung bin, man muss wirklich für Vertrauen auch einiges investieren und daran arbeiten, wenn es verloren gegangen ist oder man eben Krisen erlebt hat. Und ich habe das wirklich so gemacht, dass ich mich erstmal über meine neuen Ziele orientieren musste. Und dann war mein erstes Ziel eben, ja, wieder mich überhaupt zu trauen, Geschwindigkeiten zu erleben und ohne Angst irgendwo hinzulaufen, zu rennen oder mit dem Rad zu fahren. Mein nächstes Ziel waren aber dann eben auch wieder die Paralympics in Vancouver 2020. Und von dem her habe ich mir dann wirklich Menschen gesucht, einen neuen Begleitläufer vor allem, mit dem ich über meine Ängste eben auch ganz gut sprechen konnte, dem ich sagen konnte, wo ich Unterstützung brauche und mit dem ich dann wirklich wieder Schritt für Schritt mich an meine alte Fitness und Form rantasten konnte und mit dem gemeinsam ich dann eben wirklich auch meine ganzen Stärken wieder reaktivieren konnte, die ja nicht alle verloren sind durch dieses eine Erlebnis.
Ja, Sie sind auch auf den höchsten Berg Afrikas, den Kilimanjaro. Sie haben die Fahrradtour, haben Sie angesprochen, Fahrradmarathon durch Norwegen absolviert, waren Bungee-Jumping und Fassaden laufen. Es klingt so ein bisschen an, als seien Sie ein Mensch, der sich selbst auch etwas beweisen will. Ist das so?
Also ich mag schon gerne meine Grenzen immer wieder erleben und austesten und finde es schön, wenn ich dann auch wieder mal was Besonderes schaffen kann und danach da stehe und denke, Mensch, toll, du hast jetzt wirklich wieder alles rausgeholt aus deinem Körper und hast wieder was hingekriegt, wovon du vorher gedacht hast, Gott, wie soll das jetzt gehen? Also wenn ich zum Beispiel diesen Juni wieder von Trondheim nach Oslo radel, dann werde ich wahrscheinlich nach 10 Kilometern denken, um Gottes Willen, das sind ja noch 530 Kilometer. Also ich werde wahrscheinlich nicht am Anfang denken, ach, 540 Kilometer, kein Problem, sondern ich werde denken, um Gottes Willen, wir sind hier irgendwie eine Gruppe von 10 Leuten, wollen hier 540 Kilometer in unter 20 Stunden schaffen. Wie soll das eigentlich gehen? Und ich hoffe einfach dann, dass alles passt, dass wir Rückenwind haben, Sonnenschein und wir uns alle gut fühlen. Und wir das hinkriegen und ich mich danach dann freuen kann. Und egal, wie wir das dann schaffen, in welcher Zeit, wird es einfach eine tolle Geschichte sein, mit so einer Gruppe wirklich diese Kilometer zu absolvieren.
Beim vergangenen Mal hatten Sie eine Zeit von 22 Stunden, ein paar zerquetschte. Was haben Sie sich diesmal vorgenommen?
Genau, das letzte Mal hatte ich 22 Stunden, 23 Minuten. Jetzt hätte ich gerne unter 20 Stunden. Und wir haben ganz tolle Mitradler aus Bretten hier in Baden-Württemberg und Schönberg im Schwarzwald und so. Wir sind eine ganze Truppe, eine ganz lustige. Und hier aus Stuttgart, der Hubert Seiter, früherer Vorstandschef der Rentenversicherung Baden-Württemberg, fährt auch mit. Also wir sind eine coole Truppe, die das zusammen fährt. Und deswegen hoffe ich, dass wir uns alle gegenseitig unterstützen, motivieren und uns ordentlich Windschatten geben.
Eins gehört. SWR 1.